mit dem Schwert! Wir haben genug gelitten!
Bauernkrieg, Bauernkriege, Bauernaufstand, Bauernaufstände. In der kommenden Stunde geht es hier um eine Begriffsschärfe im Rahmen von Planetarische Bauern, Teil der Landesausstellung Sachsen-Anhalt Gerechtigkeit 1525. Und dazu haben wir uns getroffen mit Thomas Müller, Vorstand und Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Und Sie werden sich vielleicht wundern über den Klang meiner Stimme. Mein Name ist Ralf Wendt.
Also wir sind hier in der Marktkirche, die vor 3 Jahren nochmal ziemlich umgestaltet wurde, renoviert wurde, das Deckengewölbe.
Pfarrer Harald Bartel, der vor 8 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, aber immer wieder den Weg in die Marktkirche findet.
Auch die Luthermaske hat ihren neuen Platz bekommen und ist jetzt in der ehemaligen Sakristei. Wir haben 2 Luthermasken hier in der Marktkirche, eine Wachsmaske, deren Herkunft etwas schwierig zu bestimmen ist, aber wir uns darauf geeinigt haben, dass sie aus dem 17. Jahrhundert stammt. Und hier sehen Sie eine Maske, die Anfang des 20. Jahrhunderts hier in der Sakristei jetzt ihren Platz gefunden hat. Eine Gipsmaske. Hans Hahne, der Schöpfer, er wollte bedeutende deutsche Persönlichkeiten abformen und hat das mit der Luthermaske getan. Es existieren noch mehrere solcher Masken und auch in Wittenberg und Eisleben kann man sie finden. Luther hat hier 3-mal gepredigt und hatte natürlich auch Beziehung zu dem Kardinal Albrecht, der hier eine maßgebliche Rolle gespielt hat durch die Moritzburg und die neue Residenz. Und kurz vor seinem Tod war Martin Luther, wie gesagt, hier und predigte und dadurch ist er uns hier wichtig und auch auf sein Geheiß haben wir hier eine bedeutende Bibliothek. Die wurde dann von einem zweiten Pfarrer hier gegründet. Und diese Marienbibliothek ist heute noch ein bedeutendes Kleinod in unserer Stadt.
Ja, jetzt hat uns Harald Bartel schon ein Stichwort in unsere Gesprächsrunde gegeben, nämlich die eines Konflikts, den es zwischen Martin Luther und Thomas Müntzer gab.
Müntzer hat sicherlich für Luther den radikaleren Weg eingeschlagen und war dann auch mit der Obrigkeit nicht so gnädig, wie das noch Martin Luther war und hat über diesen radikalen Weg natürlich eine andere Anhängerschaft requirieren können und ist dann da in Konfrontation gekommen, die Luther so nie wollte mit dem Adel.
Aber der Konflikt ist größer als nur diese beiden Personen, denn es geht vor allem um Geschichtsschreibung. Und Thomas Müller, Direktor der Luther-Gedenkstätten Sachsen-Anhalts, hat mehr als 30 Jahre seines Lebens darauf verwendet, dieser Geschichtsschreibung über die Bauernaufstände auf den Grund zu gehen.
Also Thomas Müntzer hält in Altstädt seine berühmte Fürstenpredigt, wo er den Fürsten durchaus ein bisschen verklausuliert, aber verständlich für die damalige Zeit erklärt, passt mal auf, ihr müsst euch jetzt auf die richtige Seite stellen und wenn ihr euch nicht auf die richtige Seite stellt, dann kann es halt passieren, dass das Volk aufbegehrt. Und das ist jetzt was, was so ein Fürst, sagen wir mal, semi-gut findet und bedingt schön findet, wenn ihm einer sagt, könnte sein, dass du demnächst halt abgesetzt wirst. Das hat Müntzer in dieser Fürstenpredigt so nicht gesagt, muss man ganz klar sagen. Aber wenn er sagt, wenn du dein Schwert nicht sozusagen auf der richtigen Seite ziehst, dann kann es halt auch passieren, dass es in der Scheide verrostet und dann ist es auch nichts mehr wert. Sowas sagt er. Und in diesem Zusammenhang wird ihm dann danach, ich glaube, recht bald klar, okay, er hat es jetzt wahrscheinlich bei den beiden, die ihm zugehört haben, übertrieben, bei den sächsischen Fürsten. Und er merkt, es wird eng und er verschwindet. Und er flieht. Er flieht nach Mühlhausen. Mühlhausen ist eine Reichsstadt, das heißt, da haben die Fürsten jetzt per se erstmal noch nicht so viel zu sagen, sondern die untersteht nur dem Kaiser. Und nun hat das den Vorteil, dass der Kaiser halt zu der Zeit relativ weit weg ist. Der kommt jetzt nicht jeden Tag vorbei und schmeißt ihn da raus. Er muss trotzdem schauen, dass er da mit den Leuten zurechtkommt. Das klappt erstmal halbwegs, dann nicht mehr ganz so gut. Dann wird er also aus Mühlhausen auch wieder verwiesen, ist dann unterwegs in Süddeutschland, wahrscheinlich auch in der heutigen Schweiz. Und kommt dann ein ganzes Stückchen später wieder. Zwischendurch hat er in Nürnberg noch die ein oder andere Schrift in Druck gegeben. Und nachdem er wiederkommt, beginnt quasi schon so ein größerer Umbruch in der Stadt. Und nach wird Mühlhausen dann das Zentrum des Aufstandes in Thüringen. Und von dort aus zieht er dann eben am Ende auch mit angeblich 300 Getreuen, die wahrscheinlich ihm einfach zugewiesen worden sind. So ganz freiwillig haben die das wahrscheinlich gar nicht gemacht, wie es aussieht. Zieht er dann nach Frankenhausen, wo dann diese Entscheidungsschlacht stattfindet. Aber in Frankenhausen, die haben jetzt nicht gesagt, wir machen hier nichts, bevor Müntzer da ist, sondern die haben sich schon vorher zusammengetan und er kommt dann einfach noch dazu und ist redegewandt, hält eine Predigt, agiert möglicherweise auch als so eine Art Richter über ein paar Gefangene, die dann hingerichtet werden, wo aber nicht ganz klar ist, ob er wirklich das Urteil selbst gefällt hat oder ob er es nur ausgesprochen hat, weil er eben einer der wenigen war, die dort eine entsprechende Universitätsausbildung auch hatten, ne? Wo man auch sagen konnte, okay, da gibt es jemanden, der ist hier so einer von den Klugen, die wir hier haben. Also der Bauernaufstand von 1525 war bei Weitem nicht der erste agrarische Aufstand. Da gab es über die Jahrhunderte immer wieder Unruhen, aber er war der erste, der in einer solchen Breite eben das Land erfasst hat. Vorher am bekanntesten sind vielleicht die Bundschuh-Aufstände. Das waren mehrere, das war nicht nur ein Aufstand, auch über Jahre verteilt. Und der erste war schon im späten 15. Jahrhundert. Dann Anfang des 16. Jahrhunderts und dann nochmal etwas später, 1514, gab es wieder einen Aufstand. Also diese Bundschuh-Aufstände waren eigentlich ähnlich gelagert wie der spätere Bauernkrieg. Es ging vor allen Dingen um die Bedrückung, die die Bauern, die Bäuerinnen hatten und die sie ja wieder loswerden wollten, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr angestiegen sind. Und der Bauernkrieg, so den wir heute also im Blick haben, 1525, unterscheidet sich von diesen früheren agrarischen Aufständen insbesondere eben dadurch, dass die Forderung nach freier Pfarrerwahl dazu kam. Also es gab sozusagen noch ein weiteres Moment. Man hat das in der Forschung eigentlich immer so gedeutet, diese Forderung nach freier Pfarrerwahl, dass es ein reformatorischer Aspekt war, der da eine Rolle gespielt hat. Und aktuell gibt es so leichte Ansätze, darüber nachzudenken, ob das denn unbedingt bedeutet, dass man auch einen reformatorischen Pfarrer will. Oder ob das einfach nur heißt, wir wollen unseren Pfarrer selber aussuchen. Ob der nun altgläubig ist, also das, was wir heute als katholisch kennen, oder ob der reformatorisch oder lutherisch ist, wie wir das dann kennen, oder zwinglianisch ganz und gar, dass das möglicherweise gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Sondern einfach der Punkt, wenn der Pfarrer schlecht war, wollte man ihn loswerden. Oder man wollte überhaupt erstmal einen haben. Es gab ja viele Dörfer, die noch gar keinen Pfarrer hatten. Das heißt, dass es auch nicht unbedingt ein Ausdruck von einer Krise der Religion ist in der Zeit, sondern eher noch ein Aspekt, der dafür spricht, dass man sich eben sehr für diese Religion interessiert hat. Und man sieht das daran, dass diese Geheimverschwörung, die es schon vor dem Deutschen Bauernkrieg von 25 gab, also insbesondere eben bei den Bundschuh-Aufständen, war es so, dass bei den Bundschuh-Aufständen zum Beispiel so ein Geheimcode genannt werden musste. Und da kam häufig auch die Mutter Gottes, die Maria, vor. Das kam dann später 25 nicht mehr in dem Maße vor. Also es war schon doch eher reformatorisch, aber nicht in allen Aspekten. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also der reformatorische Aspekt spielt beim 25er Aufstand natürlich schon eine größere Rolle. Aber möglicherweise war es eben nicht der einzige Aspekt, der da zum Tragen kam, sondern es konnte durchaus auch sein, dass es um generelle Änderungen ging im Hinblick auf Kirche. Eine große Rolle spielt, dass man von bestimmten Lasten befreit werden wollte, dass bedeutet zum Beispiel, dass bestimmte Steuern nicht mehr so hoch sein sollten, dass die niedriger ausfallen sollten, dass man bestimmte Lasten, die erst in den letzten Jahrzehnten dazugekommen waren, dass man die wieder loswerden wollte. Dass man da Erleichterung haben wollte für das eigene Leben, für das Leben der Familie. Zum Beispiel gab es eine erst wenige Jahrzehnte zuvor dazugekommene Besteuerung bei Todesfällen. Dies belastete die Familien, die jetzt zum Beispiel den Haupterwerbsträger verloren hatten, nochmal umso mehr. Also Beispiel, der Mann oder der Vater war nicht mehr da, konnte für die Familie nicht mehr sorgen und jetzt musste man noch dazu eine hohe Steuer zahlen, weil der eben verstorben war. Das sind so Dinge, die sind den Leuten sehr aufgestoßen und gehörte halt auch zu den Forderungen, dass das abgeschafft wird. Also ein großes Thema bei den Aufständen war der Kampf ums sogenannte alte Recht. Das heißt, es ging darum, was war das rechtliche Herkommen bisher und was wird jetzt geändert? Also in dieser Übergangszeit vom 15., 16. Jahrhundert geht es darum, dass man versucht, nach und nach einheitliche Rechtssysteme aufzubauen, die also nicht sich von jedem Dorf zu jeder Stadt unterscheiden, weil das war bis dahin durchaus der Fall. Da hatte jedes Dorf so die eigenen Rechtsnormen. Auf die hatte man sich irgendwann geeinigt. Das waren die sogenannten Dorfeinungen oder das Willkürrecht in den Städten. Wobei Willkürrecht in dem Fall überhaupt nicht das meint, was wir heute unter Willkür verstehen, sondern genau das Gegenteil. Ein Willkürrecht im Spätmittelalter bedeutet, dass man sich selbst den Willen gekoren hat. Also das heißt, man hat sich zusammengesetzt und hat festgelegt, das wollen wir. Das konnte dann zum Beispiel sein, dass man sich unter den rechtsfähigen Personen im Ort zusammengesetzt hat, hat gesagt, so, wie bestrafen wir denn beispielsweise Diebstahl oder wie bestrafen wir jemanden, der fremdgegangen ist oder was auch immer, was sind die Folgen von diesen Dingen? Und alle haben sich dann auf was geeinigt. Häufig hat man sich natürlich bei den Nachbardörfern und Nachbarstädten Rat geholt. Und darauf, worauf man sich einigt, schwört man dann auch, dass man, wenn man selbst in diese Problematik gerät, dass man sich an die Strafe auch hält. Also so eine Art Gesamtdisziplinierung, die man gemeinsam festgelegt hat. Und das Ganze wird dann abgelöst dadurch, dass das Recht eben durch die Herrschaft gesetzt wird. Das gab es vorher natürlich auch, die Hochgerichtsbarkeit war trotzdem schon bei der Herrschaft. Aber man versucht jetzt immer mehr Herrschaftsrechte durchzudrücken und das wollen die Leute nicht mehr. Und dann stehen die auf und sagen, wir wollen das anders haben, wir wollen bestimmtes altes Recht zurückhaben. Das alte Recht muss nicht unbedingt Jahrhunderte alt sein. Manchmal ist es auch nur so ein gefühlt altes Recht, aber wir haben das ja früher anders gehabt. Oder die Klöster als Grundherren treiben jetzt auf einmal ihre Schafe über Land, was bisher der Gemeinde gehört hat. Und die fressen da alles kahl und für die Gemeindeschafe ist jetzt kein Strohhalm mehr übrig oder sowas. Also die treiben dann ihre Schafe über Gemeindeland und für die Gemeindeschafe ist dann am Ende kein Grashalm mehr übrig. Solche Probleme gibt es dann auch. Und dagegen begehrt man auf. Am Anfang relativ friedfertig. Also man stellt diese Forderung zusammen und sagt, das sind unsere Beschwerden, unsere Gravamina. Die möchten wir abgelöst haben. Dazu möchten wir von euch was hören. Und wenn dann nichts passiert, greifen die Leute nach und nach zu radikaleren Methoden. Manchmal plündern sie auch erst ein Kloster und stellen dann ihre Forderungen. Aber was wichtig ist zu wissen, dass es sehr, sehr selten vorkommt, dass bei diesen Plünderungen von Klöstern, meistens sind es Klöster und Kirchen, die man plündert, seltene Adelssitze kommt aber auch vor, dass bei diesen Plünderungen eigentlich niemals Leute zu Schaden kommen. Oder das ist die absolute Ausnahme. Das gibt's natürlich. Als Luther seine Schrift wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern schreibt, da ist kurz vorher tatsächlich eine Burg erstürmt worden im Süden Deutschlands, wo man dann die Besatzung durch die Spieße hat laufen lassen. Das heißt, man hat sie umgebracht, ziemlich bestialisch. Das ist aber eine absolute Ausnahme. Ich habe mich ja sehr intensiv mit dem Bauernkrieg von 25 in Thüringen beschäftigt. Also vor dem großen Zusammenstoß zwischen den fürstlichen Heeren und den Aufständischen bei Frankenhausen in Thüringen gibt es eigentlich kaum einen Toten, der nicht irgendwie mehr oder weniger ein Unglücksfall gewesen ist. Also mir ist einer untergekommen bei meiner Beschäftigung mit dem Mühlerser Umland. Das ist ein Aufständischer tatsächlich, der ist also auf einen Kirchturm geklettert, hat das Kloster angezündet und irgendwie vergessen, dass es eine dumme Idee ist, wenn man unter sich Feuer legt und dann nicht mehr runterkommt. Das ist so ein Fall gewesen. Also das Schlimmste, über was in den Quellen berichtet wird in dem Kontext, also vor allen Dingen im Mühlhauser Umfeld ist das jetzt gewesen, ist, dass man eine Frau, die im Kindbett lag, dass man der die Federbetten weggenommen hat. Das ist jetzt nicht nett und für eine Frau, die im Kindbett liegt, vielleicht auch nicht schön. Aber das ist jetzt noch nicht eine Vergewaltigung und das ist auch noch nicht, dass man jemanden umgebracht hat. Was es aber ist, es verstößt gegen bis dahin eigentlich so allgemein akzeptiertes Recht. Weil es war nicht unüblich, dass die ihre Frauen zu Hause gelassen haben, die Adligen, wenn sie irgendwie in den Krieg zogen oder sowas. Wenn man dort vorbeikam, selbst wenn das die Burg des Gegners war, hat man in der Regel die Frauen verschont, weil sich das so gehörte. Und das machen natürlich jetzt die Aufständischen nicht, sondern die sagen hier, du musst jetzt auch nicht im Luxus leben, wenn ich mein Kind auf der Straße kriegen muss. Und nicht selten sind solche Übergriffe auf Frauen dann durchaus auch durch Frauen geschehen. nicht unbedingt durch Männer. Also ich habe keinen belegten Fall einer Vergewaltigung durch die Aufständischen in Thüringen finden können. Was jetzt nicht heißt, dass das nicht gegeben hat, das kann ich überhaupt nicht ausschließen, aber es ist nicht belegt. Und ich bin ziemlich sicher, da man jeden Fehltritt der Aufständischen dokumentiert hat, dass sowas belegt worden wäre. Was die gemacht haben, ist so eine Art, man könnte heute sagen, Dauerparty. Ne? Also die haben die Klöster geplündert, sind in den Weinkeller, haben sich heftig besoffen, sind dann weitergezogen und haben das gleiche Spiel nochmal woanders gemacht. Zwischendurch haben sie nochmal eine Kirche geplündert, eventuell das Allerheiligste geschändet. Also das spricht natürlich dann doch mehr für diesen reformatorischen Ansatz, dass man sagt, also das braucht man ja alles nicht mehr und so. Dann kommt Ikonoklasmus, also Bildersturm, kommt vor, das ist häufiger belegt. Gibt selten sehr detaillierte Schilderungen, aber so antiklerikale Aktionen kommen viel vor. Also Münzers Sicht auf das, was da passiert, ist schwierig nachzuvollziehen, weil er sich in den Tagen zu diesen Fragen gar nicht so sehr intensiv geäußert hat, sondern der hat halt gesagt, ja, der Aufstand ist richtig und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Wort Gottes verbreitet wird, das auf jeden Fall. Aber er ist jetzt weder als großartiger Anfeuerer für Ikonoklasmus, also Bildersturm, aufgefallen, noch hat er gesagt, also ihr müsst jetzt hier antiklerikale Unruhen vornehmen. Das lässt sich leider nicht belegen, was er da gedacht hat. In Mühlhausen kam es zu solchen Vorfällen, ziemlich dezidiert auch, aber nicht selten zu Zeiten, als Münzer gar nicht in der Stadt war. Also das könnte durchaus auch auf einen der anderen Prediger zurückgehen. Meine These ist aber bislang nicht belegbar, dass es sich da eher um Leute wie Matthäus Hisolius, das war ein großer Anhänger von Karlstadt, der ja durch sein Buch von der Abtuung der Bilder eben häufig als derjenige angesehen wird, der diesen Ikonoklasmus so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Oder durch Heinrich Pfeiffer, der auch ein wichtiger Prediger in Mühlhausen war, vor allen Dingen aus der Stadt kam, sich dort gut auskannte, von dem wir einfach theologisch kaum wissen, was er gedacht hat, wem er gefolgt ist. Er sagt dann später, dass er den Karlstadt nicht gekannt habe, aber seiner Lehre anhängig gewesen sei. Das klingt natürlich sehr danach, als wäre das auch jemand, der eben solche ikonoklastischen Ideen verfolgt hat. Zum Bauernkrieg an sich wäre vielleicht noch zu sagen, dass man eigentlich 1525 gar nicht von dem Bauernkrieg sprechen kann, sondern was da passiert, sind eine Vielzahl von Aufständen, die sich gegenseitig befeuern, die sich gegenseitig ja auch inspirieren, dafür sorgen, dass dieser Flächenbrand ausbricht, der aber, und das ist wirklich spannend dabei, eigentlich gar kein richtiger Flächenbrand ist. Das Ganze geht 1524 im Klettgau los, das ist also ganz im Süden des heutigen Deutschland, und breitet sich dann nach und nach aus. Und es gibt Gegenden, wo das richtig rund geht, wo die also viele Klöster überfallen, viele Klöster plündern. Und es gibt Gegenden, wo quasi nichts passiert. Also in Altbayern zum Beispiel, da gibt es keinen Bauernkrieg. In Norddeutschland, großen Teilen Norddeutschlands, gibt es keinen Bauernkrieg. Also jenseits des Harzes findet der Bauernkrieg nicht statt. Nach Norden hin. Dann gibt es Regionen in Österreich, wo es zu Aufständen kommt. Es gibt Aufstände in Südtirol, in Tirol. Es gibt aber durchaus auch Gegenden, wo quasi nichts passiert. Und die Frage, warum ist das so, die stellt sich die Forschung jetzt in den letzten Jahren ein bisschen intensiver. Es sind sehr viele Tagungen in diesen Wochen, Monaten, auch im letzten Jahr schon gewesen, wo solche Fragestellungen immer wieder aufkommen. Und häufig ist es relativ banal. Also wenn man hinschaut, ist es, also die Gründe dafür, dass diese Aufstände nicht in dem Maße ausbrechen, ist zum einen, dass sich die Fürsten, die Herrschenden wappnen, dass man also aufpasst, dass das nicht überschwappt und wenn irgendwo was passiert, dass man gleich einschreitet oder dass man sich mit den Aufständischen einigt und sagt, so passt auf, was sind eure Forderungen? Wir gucken mal, vielleicht kann ich euch nicht überall entgegenkommen, aber das eine oder andere kriegen wir vielleicht hin. Oder aber, dass der Bedarf für diesen Aufstand gar nicht da ist, weil diese Bedrückung nicht so stark war. Auch das gibt es. Und da fehlt es schon noch ein bisschen an Untersuchungen, insbesondere für Norddeutschland wäre das spannend, sich nochmal anzuschauen. Für Altbayern gibt's was, sodass da sicher in den nächsten Jahren noch ein paar spannende Aspekte zutage gefördert werden können. Also in Südtirol beispielsweise oder Tirol insgesamt endet der Aufstand relativ unblutig. Da gibt's also keine große Entscheidungsschlacht, in Südtirol vor allen Dingen nicht. Weil man sich dort mit den Leuten zusammensetzt und sagt, passt mal auf, okay, wir haben das verstanden, es gibt so Punkte, die müssen wir klären. Und man kommt denen sehr entgegen, den Aufständischen, und das führt dann zu einer Beruhigung. Ende vergangenen Jahres war ich gemeinsam mit der Leiterin des Diözesanarchivs in Brixen inhaltlich verantwortlich für eine wissenschaftliche Tagung, bei der wir das Bauernkriegsgeschehen in Südtirol oder in Tirol insgesamt und in Thüringen verglichen haben. Also zwei Gegenden, die sich eigentlich kaum, vor allen Dingen wegen der weiten Entfernung, kaum gegenseitig irgendwie beeinflusst haben können. Um zu schauen, sind die Abläufe dieselben, sind möglicherweise andere Aspekte völlig unterschiedlich, obwohl das fast zur gleichen Zeit stattfindet. Was passiert dort, was passiert hier und wie kann man da Vergleiche ziehen und schauen, ist das jetzt die gleiche Veranstaltung, die da stattfindet oder ist das möglicherweise einfach nur zeitgleich durcheinander bedingt? Es heißt irgendwie gleich, aber es geht um ganz andere Sachen. Wir haben uns dann bemüht, themenbezogen immer zwei Referenten zu finden, also einen aus Tirol, einen aus Thüringen, beziehungsweise aus den angrenzenden Bundesländern, um zu schauen, wie dieser Themenbereich dort stattfindet. Also ein Beispiel ist jetzt der Bergbau, der spielt in Südtirol natürlich eine große Rolle. Für Thüringen beziehungsweise das Mansfelder Land wird erklärt, ja, die Bergleute haben da für diesen Aufstand eine große Rolle gespielt. Und wenn man dann genau hinguckt, stellt man auf einmal fest, nö, haben sie gar nicht. Das ist alles Rezeption. Das hat man sich so gewünscht und so wurde es dann auch viele Jahre geschrieben. Und wenn man dann genau hinschaut, dann geben es die Quellen einfach gar nicht her. Und solche Sachen. In Südtirol waren aber die Bergleute tatsächlich involviert. Oder wir haben geguckt, was macht eigentlich Thomas Münzer, was macht Michael Geismayer? Diese Frage, wer ist hier eigentlich der wichtige Bauernführer? Und dann stellt man fest, ja, Geismayer war tatsächlich ein Bauernführer, durchaus auch nicht unbegabt militärisch. Er wird ja später dann Söldner nach dem Krieg, bis er dann in Italien, wohin er geflohen ist, gemeuchelt wird. Also der wird noch Jahre nach dem Bauernkrieg wird er gesucht und dann von gedungenen Mördern umgebracht. Während Münzer militärisch eigentlich gar nicht aktiv war. Das wurde zwar immer so behauptet, aber der war vor allen Dingen Prediger. Der war ein Feldprediger und als solcher hat er auch gegolten. Der ist nicht mit einem Schwert vorne rangelaufen. Das hat man sich zwar so gewünscht, insbesondere dann im 20. Jahrhundert, aber gemacht hat er es halt nicht. Also die Belege fehlen uns einfach dafür. Es gibt ein Schwert, was Thomas Münzer zugeschrieben wird, was heute noch im Grünen Gewölbe in Dresden zu sehen ist. Ein Sensenrunenschwert, was Münzer zugewiesen wird, schon relativ lange. Und im vergangenen Jahr habe ich mich dem mal sehr intensiv in der Studie zugewandt, habe dieses Schwert mal von allen Richtungen beleuchtet, habe geschaut, seit wann existiert es denn überhaupt im Grünen Gewölbe? Wie ist es da hingekommen? Was wissen wir darüber? Was ist das überhaupt für eine Waffe, die dort liegt? Also ein Sensenrunenschwert ist jetzt nicht so häufig. Am Ende kommt halt raus, dass mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Ding irgendwann einfach Münzer zugeschrieben wurde, weil es halt gut passt. Man hat halt gedacht, der hat immer vom Schwert Gideones geschrieben, der wird bestimmt so ein Ding gehabt haben, wie auch immer. Und es ging halt ewig die Legende, dass es ihm nach der Schlacht von Frankenhausen abgenommen worden sei. Das Problem ist, diese eigentliche Sense mit Runenzeichen drauf, das sind jetzt keine magischen Formeln, sondern das sind Runen, die zu einem Runenkalender gehören, der noch dazu schlecht abgeschrieben wurde. Also der ist nicht so, wie er sein sollte, sonst könnte man ihn nämlich gut datieren. Das klappt in dem Falle nicht so gut. Aber relativ gut datieren lässt sich das Gefäß, also sprich der Griff dieses Schwertes. Und dieser Griff ist einfach 100 Jahre nach Münzers Tod entstanden. Nun kann der auch später an dieses Runenschwert rangekommen sein, das ist sogar gut denkbar. Aber es gibt halt keinen vernünftigen Hinweis, der über das 18. Jahrhundert hinausgeht, der das Ding in irgendeiner Form Münzer zuweisen könnte. Und so gibt es halt viele Geschichten. Also es gibt eine wilde Geschichte, die ich ganz gerne zitiere. Vor mittlerweile 15 Jahren ist ein Sammelband zu den Zisterzienserklöstern in Thüringen erschienen. Und in diesem Sammelband wird unter anderem berichtet, ziemlich ausführlich, wie dieses Kloster im Bauernkrieg zerstört wurde. Dann erzählt, dass also da Mönche gefoltert worden sind und umgebracht worden sind und Münzer hätte das alles mit angeordnet. Und das habe ich dann auch nochmal genauer angeguckt. Habe geguckt, wo kommt die Quelle her? Woher hat der oder die Autorin das jetzt übernommen? Und woher hat das derjenige, der vor ihr darüber geschrieben hat? Wo hat der seine Quelle her und so weiter? Und irgendwann lande ich dann im 18. Jahrhundert bei einem Pfarrer, der augenscheinlich abends ein bisschen zu viel Wein hat und sich eine gute Geschichte ausgedacht hat. Weil es ist weder belegbar, dass Münzer zu diesem Zeitpunkt in dem Kloster war, als es angesteckt wurde. Also angesteckt wurde es, das steht fest. Ist auch geplündert worden. Aber Münzer war nicht da. Der war sehr wahrscheinlich an einer ganz anderen Stelle. Und was noch viel relevanter ist, es gab keine Mönche, die man aufhängen konnte. Also die Story sagt halt, dass diese Mönche an einem alten Nussbaum aufgehangen worden sind. Und alles, was daran stimmt, ist möglicherweise, dass es da mal einen alten Nussbaum gab. Sonst nicht so viel, weil wir wissen, dass die Mönche allesamt rechtzeitig geflohen waren und sich ganz woanders aufgehalten haben. Da war gar keiner mehr da, den man hätte aufhängen können. Und solche Storys gibt es halt Land auf Land ab. Gern genommen sind diese Legenden von, das Dorf ist damals im Bauernkrieg zerstört worden. Wie bescheuert, warum sollten denn die Bauern ihr eigenes Dorf zerstören? Und im Gegenzug muss man natürlich auch sagen, wie blöd muss die Herrschaft sein, wenn sie die Leute in Massen umbringt, die dafür sorgen müssen, dass sie weiterhin nett leben können. Weil die Bauern müssen ja ihr Feld bestellen. Wenn du keinen Bauern mehr hast, kann er auch kein Feld mehr bestellen. Das ist ein Problem. Was man gemacht hat, man hat ziemlich radikal und heftig nach dem Bauernkrieg reagiert, was sicher auch daran lag, dass die Obrigkeit wirklich Angst hatte, zum ersten Mal richtig Angst hatte vor ihrer Bevölkerung, weil das eben Massen waren, die unterwegs waren. Und man hat sich dann aus jedem Dorf so 3-4 Anführer rausgegriffen und hat die hinrichten lassen. Damit alle auch sehen, guck mal, das passiert bei Aufruhr. Und diese Angst ist auch in den nächsten Jahren nicht weggegangen. Also man hat in den nächsten Jahren immer wieder Angst gehabt, dass hier nochmal was ausbricht. Und man hat dann angefangen, so ein bisschen, man könnte sagen, im Sinne der Obrigkeit Reine zu machen. Man hat also geguckt, gibt es irgendwo noch Leute, die man irgendwie der Münzerschen Sekte anhängig bezichtigen könnte oder die das vielleicht wirklich waren. Und man hat dann versucht, die loszuwerden. Im besten Falle hat man sie vertrieben, man hat sie aber durchaus auch mal eingekerkert oder eben hinrichten lassen. Also die 12 Artikel der Bauernschaft, die entstehen in Memmingen, das ist dann im zeitigen Frühjahr, Spätwinter 1525, die werden relativ schnell gedruckt und unglaublich häufig nachgedruckt. Und diese Forderungen sind wahrscheinlich eine der meistgedruckten Schriften in jenen Jahren. Also man geht von bis zu 25.000 Exemplaren aus. Das ist unglaublich viel für die damalige Zeit. Und die verbreiten sich dann fast überall in dieser Urfassung als 12 Artikel der Bauernschaft, was aber bei weitem nicht heißt, dass die auch überall genau in dieser Urfassung Anwendung gefunden haben, weil die Leibeigenschaft gab es in Mitteldeutschland überhaupt nicht mehr. Die war längst abgeschafft. Das war ein Problem, was man im Süden zum Teil hatte, aber auch nicht überall dort. Und das war aber gar nicht das große Thema, sondern es ging einfach darum, dass man gesagt hat, man will weniger Bedrückung haben, man will die Freiheit haben, man hat das alles insgesamt genommen und in einzelnen Regionen wurden dann ganz viele eigene Forderungen aufgemacht. Also man hat das sozusagen so ein bisschen als Blaupause genommen, hat geguckt, was ist denn für uns auch noch wichtig. Und diese regionalen Forderungen, die sind vor allen Dingen auch genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich regionale Forderungen. Man hat geguckt, was ist für unser Dorf relevant, was ist für unsere Stadt wichtig, was ist hier geschehen, was wir anders haben wollen. Und das war sozusagen der Überbau, diese 12 Artikel, auf die man sich berufen konnte, wo man sagen konnte, so und so. Und nicht jeder Punkt, der da drin stand, war auch für alle gleich wichtig und für alle Regionen gleich wichtig. Also Ressourcenknappheit ist natürlich im 16. Jahrhundert ein Thema, das hört auch nach dem Bauernkrieg nicht auf. So der Klassiker ist, wenn in einer Stadt sehr viele Töpfer gelebt haben, weil beispielsweise die Töpferwaren dort besonders gut waren. Und da gibt es also Beispiele wie aus Thüringen und aus Hessen werden bestimmte Töpferwaren, die sogenannte Werra-Ware, die werden also bis nach Holland und sonst wohin verschifft und verhandelt. Das hat aber zur Folge, dass die Töpfer in einer Stadt, nehmen wir in dem Fall mal Heiligenstadt im Eichsfeld, da fängt das wahrscheinlich sogar an mit dieser Werra-Ware, da werden irgendwann die Töpfer ausgewiesen oder keine neuen mehr zugelassen, weil man in der Stadt das Problem hat, dass man im Winter nicht mehr heizen kann, weil die einfach, die verdienen gut, die kaufen das ganze Holz auf für ihre Töpferöfen. die brauchen natürlich auch Holz, um zu brennen. Und dann steht auf einmal der Bürger oder der Kleinbürger da und kriegt seinen Ofen nicht mehr warm, weil es gar kein Holz mehr gibt oder weil die Kosten für die Beschaffung von Brennholz so in die Höhe gegangen sind, dass sich das nur noch Leute leisten können, die eben gut damit verdienen. Und dann sagt man so, Schluss jetzt, wir wollen euch hier nicht mehr haben. Obwohl ihr gut Geld einbringt, aber das geht nicht mehr. Solche Sachen spielen eine Rolle. Was im Bauernkrieg eine große Rolle spielt, ist die Frage nach den Ressourcen an Wild und Fisch. Also wer darf jetzt eigentlich dagegen vorgehen, wenn die Wildschweine regelmäßig in die Felder einfallen und alles wegfressen? Du darfst als einfacher Mensch nicht einfach das Wildschwein erschießen oder erschlagen oder umbringen oder fangen. Das ist Hochwild, das gehört der Herrschaft, da darfst du nicht ran. Und da gibt es halt die eine Variante, dass die Herrschaft sagt, nix ist, Finger weg. Oder aber, dass man sagt, okay, wir verstehen das Problem, wir erlauben euch Hunde zu halten. Und diese Hunde, mit denen dürft ihr das Wild hetzen, aber ihr dürft es nicht töten. Also ihr dürft es sozusagen fernhalten, das ist okay. Das gibt es aber auch nicht überall. Gleichzeitig ist eine Sache, die ganz häufig vorkommt während des Aufstandes, dass man die Teiche der Klöster und der Herrschaft abfischt. Also man sagt richtig, sie werden abgestochen. Das heißt, man lässt das Wasser ab, sammelt die Fische ein und macht eine große Fete. Und dann wird der Fisch verzehrt. Oder man schießt im Aufstand die tollsten Hirsche, um einfach mal zu zeigen, hier, wir können das auch. Und dann gibt es einen großen Braten. Und so. Also solche Dinge, um einfach zu zeigen, das gehört euch nicht alleine. Im Nachgang sind die Leute dann, da wird intensiv danach gefahndet. Ganz spannend ist zum Beispiel auch, wie intensiv man nach Leuten gefahndet hat, die Glocken geläutet haben. Wenn man sich das überlegt, wieso Glocken läuten, wo ist jetzt das Problem? Das ist ein Hoheitszeichen. Das ist ein bisschen sowas, als wenn du dir auf dein Auto so eine Sirene draufschraubst und tust so, als wärst du Feuerwehr oder Polizei. Und die Glocken sind das Zeichen, Achtung, es gibt einen Angriff, Achtung, dieses oder jenes ist passiert. Und wer Glockensturm läutet, der bemächtigt sich eines Hoheitszeichens. Und das wird radikal verfolgt in der damaligen Zeit. Also solche Sachen sind auch nochmal so interessante Nebenaspekte, die man da lernt. Und ich habe mich ja jetzt mittlerweile fast 30 Jahre mit dem Thema beschäftigt und ich lerne bei fast jeder Quelle irgendwas Neues dazu. Also in der Beschäftigung mit dem Bauernkrieg gibt es immer wieder neue Ansätze. Also lange hat man immer über den Bauernkrieg geredet. Also die Bauern, die da aufgestanden sind und die Bauern, die losgezogen sind. Heute weiß man, nicht erst seit den Forschungen von Peter Blickle in den 70er Jahren, vor allen Dingen dann in den 80er Jahren, dass es nicht nur Bauern waren, sondern Blickle schreibt damals von der Revolution des gemeinen Mannes. Also der gemeine Mann ist jetzt nicht der böse und hinterhältige Mann, sondern gemein ist der allgemeine, also der einfache Mann. Sozusagen Nichtherrschaft, sagt das. Der gemeine Mann ist die nicht herrschende Klasse, wenn man so will. Und das bedeutet also durchaus auch, eingeschlossen ist das einfachere Bürgertum. Nur eben in der Regel nicht der Klerus, nicht die Leute in den Klöstern, nicht die Grafenfürsten und auch nicht die Ritter. Die gehören in der Regel auch nicht dazu. Es gibt Ausnahmen, wenn man jetzt an Götz von Berlichingen oder Florian Geier denkt, die kommen aus der Ritterschaft, aber das ist so niedere Ritterschaft, das ist eine ganz andere Sache. Das sind aber Ausnahmefälle. Und dieser gemeine Mann, der sucht zum einen Mitbestimmung und das große Thema, deshalb eben auch der Titel für die dezentrale Landesausstellung in Sachsen-Anhalt, ist auch Gerechtigkeit. Also neben Freiheit, so heißt ja die Landesausstellung in Thüringen, ist diese Gerechtigkeit auch ganz wichtig. Man fordert für sich mehr Recht und mehr Anerkennung auch des eigenen Rechtes, was man bisher gehabt hat. Also dieser Aufstand ist, egal wo man ist, immer eine regionale Angelegenheit. Das heißt, jeder verfolgt auch immer seine eigenen Ziele. Und die Anführer dieser Aufständischen, das ist in der Regel nicht irgendwie der landlose, dahergelaufene Aushilfsknecht, sondern das sind in der Regel auch die Leute, die sich den Aufstand leisten können, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie finanziell in der Lage sind, ihren Hof zu verlassen, weil dann noch drei Knechte da sind und die Frauen und die kümmern sich. Und er kann dann Aufstand machen, ne? Und kann auch derjenige sein, der dann vorne ranläuft. Und natürlich versprechen die sich alle was. In den Städten, für Mühlhausen habe ich das untersucht und das wird sich decken mit dem, was in vielen anderen Städten passiert ist, ist es häufig die nicht ratsfähige Oberschicht. Das heißt schon Leute, die Geld haben, die aber aus dem Inner Circle der städtischen Macht ausgeschlossen sind, weil sie möglicherweise einen Beruf ausüben, der eben nicht vorgesehen ist, um mitzuspielen. So ein typisches Beispiel sind dann Papiermacher oder Drucker oder solche Leute, die also zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt im Inner Circle dabei sind. Also Drucker vielleicht schon, aber so Papiermacher oder sowas, das sind so, man würde heute sagen, Empörkömmlinge. Die haben einen neuen Berufszweig gefunden und auf einmal werden die reich und die wollen jetzt gerne auch mitmachen und auch überall dabei sein und auf den Partys mittanzen und sowas. Aber die sind da einfach nicht zugelassen. Das sind nicht selten diejenigen, die dann auch sich mit an die Spitze stellen und sagen, wir gucken mal, ob wir hier nicht was verändern können und zu unseren Gunsten. Und der gemeine Pöbel oder Pöfel, wie man damals sagt, ja, der war da schon auch dabei, gar keine Frage. Aber der wurde, wie das immer so ist, der wurde natürlich auch instrumentalisiert. Den hat man dann losgeschickt und hat gesagt, hier mach mal Rambazamba und so. Und im Zweifelsfall waren dann diejenigen, die ursprünglich so ein bisschen die Gehirne hinter den Veranstaltungen waren, die waren dann auch diejenigen, die schnell genug wieder den Kopf rausgezogen haben und haben gesagt, nee, da haben wir jetzt aber, das ist ja völlig missverstanden, das haben wir ja nie vorgehabt. Und das war ja hier der Pöbel, der hier alles gemacht hat. Also der Klassiker in dem Zusammenhang sind häufig die Städte. Also in den Städten wird dann hinterher gesagt, also die Leute, die hier den Aufstand gemacht haben, das waren immer Leute von draußen. Also in Mühlhausen, ich nehme das Beispiel jetzt nochmal, weil ich mich da einfach hervorragend auskenne, da ist es so, dass von Thomas Münzer immer nur von dem Altstädter gesprochen wird. Also das ist der, der aus Altstädt gekommen ist. Bei Heinrich Pfeiffer sagt man dann eben der Mönch aus dem Kloster Reifenstein. Man vergisst dabei zu erwähnen, dass der Mönch aus dem Kloster Reifenstein aber eigentlich gebürtiger Mühlhäuser war und deshalb die ganzen Anhänger auch in Mühlhausen hatte. Also das versucht man abzudrängen und versucht das den Auswärtigen zuzuschreiben. Das ist dann in Erfurt genauso, das ist in den anderen Städten so, dass man immer sagt, das waren die von außen. Wir waren das gar nicht. Das waren die aus den Dörfern vor der Stadt, was natürlich Blödsinn ist und eine Schutzbehauptung. Aber es ist natürlich auch deshalb eine Schutzbehauptung, weil man sich selbst in Sicherheit bringen will, aber auch um die Stadt zu schützen, weil es kommen im Nachgang natürlich Restitutionsforderungen und die sind nicht wenig. Da kommen also richtige Summen, die eingefordert werden. Und dann ist es natürlich für eine Stadt nützlich, auch für ein Dorf zu sagen, also wir waren das gar nicht, es waren die von draußen, die haben das gemacht. Und das ist jetzt ein Vorgehen, das ist jetzt auch nicht furchtbar neu in der Zeit. Das gibt's auch vorher schon. Was aber spannend ist, ist, dass häufig die städtische Geschichtsschreibung, die in den Jahren dann nicht selten einsetzt, also so im 16. Jahrhundert, dass die dann auch immer wieder dieses Narrativ wiederholt und immer wieder sagt, also wir waren das gar nicht, die sind ja von draußen gekommen und so weiter. Und da gibt es manchmal Fälle, wo sich diese Argumentationslinien in der städtischen Geschichtsschreibung ziemlich klar mit den Argumentationslinien der juristischen Vertreter der Städte gegenüber der Fürsten decken in der Zeit. Entweder haben die Geschichtsschreiber, die etwa zeitgleich oder ein bisschen später unterwegs waren, die Quellen abgeschrieben. Oder man hat einfach das so verinnerlicht gehabt, dass man das weitergetragen hat. Spannendes Thema sind in der Zeit natürlich auch die Gerichtsakten. Also wenn sich jemand zankt, wird Papier produziert. Das ist ja bis heute so. Und aus diesem Papier können Historiker wirklich spannende Sachen ziehen. Also für meine Forschung über die Jahrzehnte waren häufig solche Reichskammergerichtsakten großartige Quellen. Das Reichskammergericht war sozusagen der Bundesgerichtshof der damaligen Zeit. Und das war alles sehr formalisiert. Da wurden also Zeugen befragt nach klaren Schemata. Und alle wurden zu denselben Fragen befragt und machten dann Aussagen. Das ist schon nicht uninteressant. Häufig sind diese Gerichtsakten über Jahrzehnte teilweise geführt worden, weil eben das Reichskammergericht manche Fälle, da sind die Kläger längst tot gewesen, als dann eine Entscheidung gefallen ist. Da bearbeiten wir uns, glaube ich, gerade wieder hin, aber sowas gab es also auch im 16. Jahrhundert durchaus schon. Aber diese Quellen, die da geschaffen werden und diese Befragungen sind wichtige Zeugnisse, auf die wir heute als Historiker halt zurückgreifen können, ne? Wo man dann schauen kann, wenn du jetzt 60 Leuten dieselbe Frage stellst und von denen, keine Ahnung, 20 sagen, keine Ahnung, ich war nicht dabei, die nächsten 5 sagen, ich habe es nur aus der Ferne und vom Hören sagen und dann hast du aber noch mal ein paar Leute, die wirklich dabei waren und du kannst dann die Zeugenaussagen gegeneinander abgleichen. Dann ist immer noch die Gefahr, dass die sich vielleicht abgesprochen haben, das kann es schon gegeben haben, aber du kriegst dann, je mehr Leute das sind, je klarer wird dein Bild und dann kannst du dann nach und nach wie bei einem Puzzle das zusammensetzen und kommst dann drauf, was ist denn wirklich passiert in diesem Kloster oder bei dem Überfall auf oder wie ist man mit dem oder derjenigen umgegangen, wenn man sie dann in die Hände gekriegt hat, also wenn das jemand ganz besonders verhasster war. Also ich habe für Thüringen einen Fall einer Misshandlung nachweisen können in einer Quelle. Und das ist sowas, wo sich Historikerinnen und Historiker dann ihr ganzes Leben lang ärgern, weil sie es irgendwo lesen und denken, ja, ist jetzt im Moment nicht so relevant für mein Thema, aber interessant. Und man legt es weg und hat es nicht notiert, wo man es gelesen hat. Und ich habe so einen Fall gehabt, das war ein Übergriff auf einen altgläubigen Pfarrer. Der Übergriff spielte sich aber in einer Region ab, die für mein damaliges Forschungsthema nicht relevant war. Ich habe das also gelesen, habe gedacht, ach, verrückt, habe es nicht notiert und habe es wieder weggelegt. Und ich könnte ungefähr sagen, in welchem Archiv das war, aber die haben so viele tausend Aktenmeter, ich finde das niemals wieder. Das müsste ein Zufall sein, dass man das wiederfindet. Aber die Story ist halt verrückt gewesen. Die haben also, die Leute aus dem eigenen Dorf haben sich ihren Pfarrer gegriffen in diesem Bauernkrieg und haben ihn am Gemächt aufgehängt. Und zwar deshalb, weil er ständig ihren Frauen nachgestiegen ist. Das ist mindestens unangenehm. Das könnte auch tödlich gewesen sein, aber darüber sagt die Akte nichts. Deshalb hatte ich vorhin halt gesagt, wir wissen also von wenigen, kaum von Todesfällen, die auf diesen Aufstand zurückgehen. Ne? Aber solche Fälle von, ich sag mal, quasi Selbstjustiz sind schon vorgekommen auch. Also es ist davon auszugehen, dass es sowas gegeben hat. Sicher gab es auch Prügeleien, das klar. Aber wenn es ernste Todesfälle gegeben hätte, vor den großen Schlachten, bin ich ganz sicher, dass das in den Quellen und vor allen Dingen dann auch in den Verfahren, also den Rechtsstreitigkeiten, aufgefahren worden wäre. Dass man gesagt hat, damals habt ihr die und die Nonnen vergewaltigt oder ihr habt den und den Mönch erschlagen. Und das kommt halt nicht vor. Das findet man nicht. Und so eine Argumentationslinie hätte sich sozusagen der fürstliche oder der gräfliche Anwalt niemals entgehen lassen. Nun muss man aber davon ausgehen, auch die Zeit war keine rechtlose Zeit. Also so darf man das nicht vorstellen. Man kann nicht einfach losgehen und irgendwen foltern, sondern es muss schon so ein Grundverdacht, Anfangsverdacht muss schon da sein. Und wenn man halt Leute hat, die man dann wirklich gefasst hat, in flagranti, Münzer ist zum Beispiel peinlich befragt worden. Ne? In welchem Maße, wissen wir heute nicht genau. Das ist auf der Burg Helderungen passiert. Und da sind sicher auch Aussagen erpresst worden. Aber bei klassischen Gerichtsverfahren, wo man Zeugenbefragungen gemacht hat, ist das normalerweise nicht üblich gewesen, dass man peinliche Befragungen macht. Von daher muss man aber trotzdem sagen, all diese Zeugen, die da aufgerufen werden, die werden ja nicht aufgerufen, weil da ein Ermittler jetzt unterwegs war und hat gesagt, der könnte was gehört haben und der könnte was gehört haben, sondern das normale Rechtsgebaren in der Zeit ist, dass der Beklagte nennt Zeugen und der Kläger nennt Zeugen. Und die werden dann allesamt nach einem Fragenschema abgefragt. Also es gibt da nicht ein Kreuzverhör oder sowas, das gibt's in der Zeit noch nicht. Sondern es müssen dann Fragen aufgestellt werden, häufig sind das relativ viele. Und diese Fragen werden absolut jedem gestellt, völlig egal, ob der damals schon geboren war oder was auch immer, das spielt keine Rolle, sondern jeder muss dieselben Fragen beantworten. Und dann sagt er halt, kann ich nichts zu sagen, okay, nächste Frage. Also so funktioniert das. Und aus diesen Fragen und aus den Antworten aus den Fragen, da setzen sich dann die Juristen ran und versuchen irgendwie was hinzubekommen. Häufig ist es dann aber so, vor allen Dingen vom Reichskammergericht, dass man sich dann nach Jahrzehnten irgendwann auf einen Vergleich einigt. Und dass es dann gar kein richtiges Urteil gibt. Es gibt sowas, aber das ist nicht selten, dass dann irgendwann Vergleiche gemacht werden. Also was weiß ich, man ruft ursprünglich 50.000 Gulden auf und am Ende sagt man dann, naja, wenn du mir 25 gibst, ist auch okay. Dann stellen wir das Verfahren hier ein. Nein, man muss dazu keine peinliche Befragung machen, um eine rückwirkende Geschichtsschreibung herzustellen. Das kann man auch einfach so machen, wenn man der Sieger ist. Also diese klassische Siegergeschichtsschreibung, die setzt natürlich gleich nach der Schlacht von Frankenhausen ein. Zum Teil passiert das sogar schon ein bisschen vorher. Also dass man dann schon sagt, also es gibt diesen Hauptschuldigen, das ist dann sehr schnell Thomas Münzer und der wird dann für alles verantwortlich gemacht. Was den großen Vorteil hat, dass der ja nicht mal 14 Tage nach der Schlacht von Frankenhausen schon tot ist. Da hat man seinen Kopf schon auf den Pfahl gespießt, wovon wir übrigens nur wissen, weil da jemand Fusch am Bau betrieben hat und der Pfahl umgefallen ist. Und dann gibt es eine Rechnung darüber, dass man den Pfahl mit Münzers Kopf wieder aufrichten musste. Deshalb wissen wir das, dass er eben auf dem Pfahl gesteckt hat. Schon zu diesem Zeitpunkt ist man schnell dabei und erklärt, dass das Ganze ja überhaupt nichts mit dieser neuen Konfession zu tun hat, sondern dass das hier der Münzer war, der alles angesteckt hat und der sogar verantwortlich gemacht wird für irgendwelche süddeutschen Aufstände, weil er da irgendwann ein Jahr vorher mal unterwegs gewesen sein soll, war. Von daher ist das alles ja für den Sieger immer einfach zu sagen, wie es gelaufen ist. Und wenn man hört, dass bei der Schlacht von Frankenhausen, das war also die größte Schlacht in Mitteldeutschland, dass da 6.000 tote Aufständische hinterher dort auf diesem Berg gelegen haben und es nur 6 Tote auf der Gegenseite gegeben hat, da kann man mir sehr viel erzählen, aber das halte ich dann doch für ein gut hin ein Stück Siegergeschichtspropaganda auch, ne? Also die Leute, die da auf dem Berg waren, das waren ja nicht Leute, die noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben. Auch das ist natürlich Unsinn. Also dass die Leute, die da in den Aufstand ziehen, dass die keine Ahnung haben, wie man mit Waffen umgeht und dass die da irgendwie mit einem Dreschflegel rumhantiert haben, während die andere Seite hochgerüstet mit Schusswaffen und Kanonen unterwegs war. Das ist Quatsch. Sondern auch die Aufständischen waren durchaus nicht schlecht bewaffnet. Häufig gar nicht mal so viel schlechter als diejenigen, die ihnen gegenüberstanden. Also die Gegner dieser Aufständischen sind Berufssoldaten, deren Job ist der Tod und die wissen auch, wie es geht. Also beim Niederadel, der sich dann den Aufständischen anschließt, muss man vorsichtig sein. Zum einen sind das Niederadelige, die so ein bisschen gezwungen werden, wo man dann sagt, pass mal auf, du weißt, wie man so ein Heer führt, du arbeitest jetzt für uns oder wir brennen dir deine Hütte hier ab. So wird das natürlich hinterher immer dargestellt. Alle haben das nur unter Druck gemacht und wir wollten ja gar nicht. Ich glaube trotzdem, dass das eine Rolle gespielt hat bei dem einen oder anderen. Für den wieder anderen war es halt so, naja, solange die mich bezahlen oder solange da was für mich rumkommt, mache ich da halt mit. Genauso habe ich ja vorher für den Fürsten oder für den Fürsten gearbeitet. Und die sind ja durchaus mobil, wenn sie jetzt nicht finanziell auskömmlich ausgestattet sind. Und davon gibt es im Niederadel durchaus welche, die also wirklich davon leben, dass sie irgendwem eine Feder erklären oder dass sie für irgendwen militärisch aktiv werden. Und damit finanzieren die sich. Für die ist das vielleicht auch nur ein Job. Häufig nicht ganz gut ausgegangen nach dem Bauernkrieg, weil da hat dann der Adel schon relativ arg reagiert und hat gesagt, pass mal auf, du kannst dich hier nicht gegen unseresgleichen wenden. Was soll denn das jetzt? So läuft's nicht. Beispielsweise der Götz von Berlichingen, der hatte dann nur noch sehr wenig Spaß nach dem Bauernkrieg. Das ist ganz klar. Den hat man jetzt nicht hingerichtet, aber der war aus dem Verkehr. Das ist wie immer. Also wenn eine Sache nicht gut zu Ende geht, dann gibt's immer Leute, die schauen, wie kommen sie da raus? Dass sie dann sagen, na, ich war das ja gar nicht, bin ja nur gezwungen worden. Ich weiß gar nicht, wie das hier alles geschehen konnte und ich habe ja nur mitgemacht. Und dieses ich habe nur mitgemacht, da muss man jetzt nicht ins 20. Jahrhundert gucken, sondern das gibt's auch vorher schon. Und wenn ich gewusst hätte, was, dann hätte ich ja gar nicht. Das ist jetzt alles nicht neu. Also da sind die Menschen, wie die Menschen sind und das wird wahrscheinlich auch in der Steinzeit schon so gewesen sein. Ich wusste ja gar nicht, dass ich die Frau vom Nachbarn nicht anfassen darf. Und dann muss man für Frankenhausen natürlich noch mal was ganz Besonderes in den Blick nehmen. In Frankenhausen passiert was wirklich Verrücktes. Also der Thomas Münzer hat in Mühlhausen gepredigt, Wochen vorher, und hat unter anderem gepredigt über die Verbindung Gottes zu den Menschen. Das war ganz wichtig. Also dieser ewige Bund Gottes spielt für ihn eine große Rolle. Das ist dann in Mühlhausen sogar ein militärischer Geheimbund. So was Ähnliches hat er ein bisschen vorher schon in Altstädt gegründet, da wissen wir aber relativ wenig drüber, über diesen Altstädter Bund, den gab es natürlich auch. Ob der auch paramilitärisch angehaucht war, es ist zu vermuten, aber ganz sicher können wir es heute nicht sagen. In Mühlhausen war das wohl schon so. Und dieser ewige Bund geht zurück auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo also der Noah da mit seiner Arche unterwegs ist und wann ist denn hier mal endlich das Wasser weg? Und dann sagt der Herr, pass auf, ich schicke dir jetzt mal den Regenbogen und dieser Regenbogen ist meine Brücke zu dir, ist das Zeichen des ewigen Bundes Gottes mit den Menschen, mit den gläubigen Menschen. Und dieser Regenbogen, den nimmt jetzt Münzer auf. Für Mühlhausen ist das belegt. Da lässt er eine Fahne anfertigen, wo ein Regenbogen drauf ist und wo drunter steht, dies ist das Zeichen des ewigen Bundes Gottes. Verbum maniert in aeternum, also Gottes Wort bleibe in Ewigkeit. Das ist der Slogan. Und mit diesen Regenbogenfahnen ziehen die dann in die Schlacht. Und Münzer predigt nochmal vor der Schlacht und predigt eben wieder vom Regenbogen und von der Verbindung Gottes zu den Menschen und dass der Herr bei ihnen ist und sie unterstützen wird, weil sie quasi in höherem Auftrag auch unterwegs sind. Münzer ist davon noch völlig überzeugt. Der ist der Meinung, dass Gott eben nicht nur aus der Schrift verstanden werden kann, sondern dass Gott auch über Propheten sprechen kann. Und er hält sich selbst für so einen Propheten, in der Nachfolge vom Propheten Daniel zum Beispiel oder für jemanden, der wie Gideon loszieht in die Schlacht und mit Gottes Hilfe gewinnt. Und er predigt also von diesem Regenbogen und auf einmal bildet sich ein Halo um die Sonne. Ein Halo ist ein Regenbogen, der die Sonne umschließt. Also ein nicht häufiges Himmelszeichen, was schon vorkommt, aber nicht furchtbar häufig. Und die Leute gucken also alle, diese ganzen Aufständischen gucken dort hoch und sehen diesen Regenbogen. Und Münzer sagt, dieser Regenbogen ist das Zeichen dafür, dass Gott mit uns ist. Uns kann nichts geschehen, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Und die Fürsten nutzen diesen Moment, springen ihre Kanonen besser in Stellung und beginnen das Bombardement. Und die Leute fallen also tot um. Und der Herr ist nicht da und der Herr schützt sie nicht und sie sind trotzdem tot. Das heißt, was dort passiert muss, ist aus meiner Sicht eine Massenpanik. Die Leute stellen fest, was ist hier los? Also der Herr ist gar nicht da und wir haben doch gedacht, er ist bei uns. Und auch Münzer ist völlig überfordert von dem, was da passiert. Und es wird dann berichtet, dass er gefunden wird in Frankenhausen, wohin er sich fliehen kann. Also er hat die Schlacht überlebt, flieht nach Frankenhausen und wird dort in einem Haus gefunden. Es gibt so zwei Varianten. Eine sagt, also am Boden liegend. Eine andere sagt, im Bett versteckt. Ein Zusammenbruch, das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt einen Zusammenbruch und ich halte das für eine Art Nervenzusammenbruch. Das ist natürlich jetzt, was ich gerade sage, historisch nicht 100% belegbar, aber nach so einer Aktion, dem ist gerade seine ganze Geschichte, alles ist ihm abhanden gekommen, dadurch, dass der Herr doch nicht da war. Und dann wird er festgenommen und nach Heldrungen gebracht und in Heldrungen wird er dann später verhört und gefoltert und auch gefragt, was er denn jetzt denkt, was dann da. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich waren die Menschen noch nicht reif genug dafür, dass Gott wirklich kommt und sich ihnen dann offenbart. Also Münzer war ja der Meinung, dass die Apokalypse bevorsteht, also das Ende der Welt. Und dieses Ende der Welt sollte er, das dachte er, ist sein Auftrag, sollte er mit vorbereiten. Und so hat er sich auch gesehen. Also als Apostel der Endzeit, wenn man so will. Also dieser Aufstand von 25, der passiert natürlich in einer Zeit, in der große Transformationen stattfinden. Also die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern oder die Entdeckung von Amerika, das kann man wirklich gleichsetzen mit vielen Dingen. Nehmen wir mal den Buchdruck, das ist die erste mediale Revolution. Das ist sowas wie, das Internet kommt und macht alles neu. So ist das auch aufzufassen. Plötzlich kann fast jeder, der bisschen lesen und schreiben kann, eine neue Welt entdecken. Er kann selber anfangen zu publizieren, wenn er noch ein bisschen Geld dazu hat, um das hinzubekommen. Das Ding ist portabel, man kann diese Druckerpressen mitnehmen. Also der Luther predigt und um die Ecke steht der Drucker und druckt schon die Predigt und man kann die mit heimnehmen. Das ist irre in der Zeit. Also da bewegt sich ganz viel. Es gibt industrielle Revolutionen, die alles auf den Kopf stellen. Der Bergbau ist Hochindustrie in der Zeit. Auch auf den gesetzlichen Wegen passiert Neues. Es wird angefangen, eine Art Bürokratie einzuführen in den deutschen Landen. Also da passiert ganz viel und es ist ein großer Umbruch, der sich abzeichnet. Und mit dem Umbruch können natürlich nicht immer alle gleich umgehen. Und eins darf man nicht außer Acht lassen. Und in der Regel sind es die Bauern eben nicht, die progressiv vorne ranschreiten, wenn es um irgendwas geht. Das waren sie nie. Dafür war der Bauernstand immer derjenige, der eher gehofft hat, das ist alles, es ist doch alles ganz gut so, müssen wir das jetzt ändern, kann das nicht so bleiben, wie es ist. Und so ist es tatsächlich auch. Häufig ist es so, dass die eher am Alten festhalten wollen und keine Veränderungen und keine Neuerungen wollen, die vielleicht für sie nicht sofort ersichtlich für sie von Nutzen sein können. agrarische Aufstände hat es jetzt nicht nur im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gegeben, sondern das gab es auch vielerorts vorher und nachher. Denken wir an die Aufstände in England, die schon 100 Jahre vorher stattfinden. Oder aber, wenn man jetzt ein ganzes Stück weggehen will, an den Donhak-Aufstand in Korea, der im 19. Jahrhundert also viele Parallelen aufweist zu dem, was hier im 16. Jahrhundert passiert ist. Es gibt agrarische Aufstände im 19. Jahrhundert im Libanon, in Mittelamerika, wo man, wenn man das vergleicht, sehr viele Aspekte wiederfindet, die eine Rolle spielen. Also häufig ein theologischer Aspekt, der vermischt ist mit Angst, dass man bisherige Rechte, Möglichkeiten und Besitzstand verliert. Diese Dinge decken sich und wir werden da im kommenden Jahr von der Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg auch eine Tagung zu machen, wo wir diese unterschiedlichen Aufstände in unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Kontinenten mal versuchen wollen, irgendwie strukturell zu vergleichen. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Aber mal schauen, gibt es denn wiederkehrende Muster, die sich über die Zeiten decken?
Thomas Müller hörten wir hier in der vergangenen Stunde, Vorstand und Direktor der Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalts. Mein Name ist Ralf Wendt. Es war ein Gespräch im Rahmen von Planetarische Bauern, Teil der Landesausstellung Sachsen-Anhalt, Gerechtigkeit 1525, eine Kooperation von Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und Werkleitz im Kunstmuseum Moritzburg-Halle-Saale. Mehr Infos zur geplanten Ausstellung finden Sie unter planetarische-bauern.de. Planetarische-bauern.de